Wir haben den Begriff heute Morgen schon ein paar Mal gehört, bei der Lesung von Frank und auch im Gebet. Hoffnung. Hoffnung, dass Ingrid, ja, ich versuche laut und deutlich zu sprechen, kannst du gut verstehen, gell? Das Wort Hoffnung ist laut Wikipedia eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird. Hoffnung ist die umfassende, emotionale und unter Umständen handlungsgeleitete emotionale Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Das ist Hoffnung. So wird Hoffnung beschrieben. Eine innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird. Etwas, was man sich wünscht, dass das auch kommen wird. Etwas, eine Veränderung, die man sich wünscht, dass die kommen wird, dass man sich auf etwas verlassen kann. Das ist Hoffnung. Und in der Lesung, die wir gehört haben von Frank, heißt es im Petrusbrief, dass wir Rechenschaft abgeben müssen. Rechenschaft vor jedermann über die Hoffnung, die in uns ist. Rechenschaft wird beschrieben als jemanden entweder mündlich oder schriftlich dann in Form eines Rechenschaftsberichtes, darlegen, aus welchem Grund Handlungen ausgeführt werden oder nicht ausgeführt werden. Rechenschaft geben darüber, über dein Handeln, warum du Dinge machst oder warum du Dinge nicht machst. Wegen der Hoffnung, die in dir ist. Wenn jemand dich fragt, warum ein normaler, natürlicher Mensch, jeder Otto-Normalverbraucher hätte jetzt so reagiert, warum hast du nicht so reagiert? Dann sollst du Auskunft geben über die Hoffnung, die in dir ist. Und die Hoffnung, die haben wir, weil wir auf Jesus Christus hoffen. Im Epheser steht im ersten Kapitel, Vers 18 und 19, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Er soll uns erleuchtete Augen geben. Er soll uns die Augen aufgehen wieder darauf, welche Hoffnung in uns ist. Weil die Augen können trübe werden, man verliert den Blick, man sieht nicht mehr richtig. Und Paulus wünscht hier den Ephesern, dass sie wieder erleuchtete Augen haben, dass sie wieder einen klaren Blick haben auf diese große Hoffnung, die in ihnen ist. Ich habe letzte Woche beim Herrn mal erzählt von einem Keller. Das wollte ich heute noch einmal aufgreifen, dieses Beispiel. Das Haus ist ja gebaut auf einem Keller, also unten das Fundament ist quasi der Keller. Und wenn du in dein Haus einlädst, dann führst du normalerweise den Besuch nicht in den Keller. Ja, der geht in die Wohnstube, in die Küche. Das Bad, die Toilette sollte gereinigt sein, aber mehr zeigt man an und für sich nicht hinher. Vielleicht noch Schlafzimmer und solche Sachen ins ersten Obergemach, ins erste Stockwerk oben. Das zeigt man noch, aber man geht mit dem Besuch nicht in den Keller. Das ist schon etwas sehr Intimes, ein Bereich, wo man nicht gerne jemanden reinlässt. Und vielleicht ist der Keller so etwas wie das Innerste des Menschen, das oft auch als das Herz des Menschen beschrieben ist. Und wenn du, bevor du Jesus kennengelernt hast, war in diesem Keller so eine 25 Watt Lampe und hat halt geleuchtet und dachte, ja, der Keller sieht so und so aus, ist okay. Und dann kommt Jesus und da steht da mal so ein 10.000 Watt Strahler und leuchtet das aus. Und du siehst, um Himmels Willen, wie sieht's denn hier aus? Hier muss dringend mal aufgeräumt werden. Da ist so viel Chaos, da ist so viel Unordnung, da sind so viele Dinge, die eben nicht in Ordnung sind. Und du fängst an, aufzuräumen. Ich stelle mir dann vor, ich würde dann Holger anrufen, sofort mit dem Schubkarren anzukommen und vielleicht noch ein Brett langlegen, die Treppe hoch und das den ganzen Müll da auf den Schubkarren und das Ganze raus, das Zeug, das Gerümpel und was da unten im Keller ist, irgendwie rauszufahren und zur Seite zu kippen und dann auf dem Weg nach oben, die Kellertreppe nach oben, fällt man wieder runter mit dem Schubkarren und irgendwann verzweifelst du beim Aufräumen deines Kellers. Du verzweifelst daran, du merkst, die Sachen, die du rausschleppst, du schleppst wieder mehr rein oder mindestens genau das, was du rausgeschleppt hast, kommt wieder rein und es hat alles keinen Sinn und Zweck. Irgendwie kommst du nicht voran, du kommst nicht weiter. Und dieser Zustand beschreibt Römer 7. Hier beschreibt Paulus etwas, die Dinge, die ich tun will, die tue ich nicht und die Dinge, die ich nicht tun will, die tue ich aber. Und er sagt auch, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Nein, in Vers 15 sagt er, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Es funktioniert nicht. Ich möchte, ich sehe ja, dass ich aufräumen muss. Ich sehe ja, dass Dinge hier nicht funktionieren, aber ich kann hier nicht. Und in Vers 24 dann mündet das Ganze dann, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Die totale Verzweiflung beim Aufräumen des Kellers. Die totale Verzweiflung, dass der feucht ist, dass da nichts bringt. Wer wird mich erlösen? Dann schreibt er, gelobt sei Gott. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschächt war, das tat Gott, er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und so weiter und so fort. Und dieses Aufräumen, dieses eigenhändige Aufräumen, der Versuch, den trocken zu legen, den Keller, das Gerümpel rauszuräumen, das ist das Werk des Gesetzes. Das ist der Selbstversuch, die Selbstveränderung und die Verzweiflung dabei. Denn dieser Paulus, der das geschrieben hat, das war ein gebildeter, theologisch gebildeter, ein Mann der Tat, einer, der in unserer Gesellschaft heute ein Vorbild wäre, auf den jeder hinschaut. Und der sagt, ich bin ein elender Mensch. Jemand, von dem man es gar nicht vermuten würde. Schreibt das von sich. Und genauso geht es uns, dass wir in unserem Keller, in unserem Innersten so viel Müll haben und so viel Dreck haben, dass wir nicht zurechtkommen. Und dieses Licht von Jesus, wenn wir das wirken lassen in unserem Innersten, sehen wir, wie das reindringt. Und irgendwann, wenn wir müde werden wahrscheinlich und verzweifeln, setzen wir uns in die Ecke, auf den Stuhl, und gucken Jesus zu, wie er anfängt aufzuräumen. Wie sein Licht reinwirkt und plötzlich geht dieses ganze Gerümpel die Treppe hoch und raus bei der Tür und verschwindet und es ist nichts mehr davon da. Plötzlich wird ein feuchter Keller trocken. Plötzlich bewegen sich Dinge, die von selbst gehen, die man selber nie hat schaffen können. Und wir wissen, dass dieser Keller mehrere Türen hat, dass das Licht auch überall reingehen kann. Und wir sind versucht, dann die nächste Tür aufzumachen, weil wir so begeistert sind davon, dass Jesus so aufräumt und das so herrlich macht. Und wir wollen schon an der nächsten Tür reißen. Und Gott hält die aber zu und lässt uns nicht weitergehen. Und sagt, alles zu meiner Zeit. Und ich öffne die Tür jetzt, wo ich als nächstes aufräumen will. Und das passt uns dann vielleicht nicht. Dann müssen wir geduldig warten, abwarten. Und vielleicht ist jetzt nicht das dran, was ich gerne hätte, sondern das dran, was Gott jetzt möchte. Wir müssen geduldig warten, bis er hier voranschreitet. Stell mir vor, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße treffen würde und der sagt zu mir, ich habe hier die Wunderpille. Und wenn du diese Pille nimmst, dann wirst du absolut gesund. Dann kannst du dich bewegen und springen wie ein Junger. Und manchmal zwickt's irgendwo, aber Gott hat mich sehr gesegnet. Ich bin recht gesund, mir geht's gut. Ich würde die Pille nicht annehmen. Aber wenn jemand wie Horst Dieter, der so zu kämpfen hat jetzt mit seinen Hüften oder mit anderen Sachen, oder jemand, der leidet und dem diese Pille angeboten wird, der ist dankbar. Der wird dankbar dafür. Und Undankbarkeit ist vielleicht auch ein großes Problem von uns Christen. Dass wir schnelle Lösungen haben wollen, dass wir schnell verändert haben wollen, die Sachen, und gar nicht so richtig dankbar werden für das, was Gott verändert hat. Vielleicht ist das auch ein Grund, weswegen Dinge Zeit brauchen, weswegen Dinge nicht so schnell verändert werden in uns, aber vielleicht auch in unserem Umfeld, bei unseren Mitgeschwistern, dass wir uns wünschen würden, dass die sich schneller verändern, dass eine Gemeinde sich schneller verändert. Vielleicht will Gott zurückhalten, damit wir in der Geduld lernen, auf ihn zu warten. Damit wir in der Geduld lernen, wirklich auch auf ihn zu hoffen, dass er derjenige ist, der die Veränderung bringt. Dass er derjenige ist, der die Dinge dann tatsächlich macht. Und dass wir es begreifen, dass ein Gott mitten unter uns ist, der wirkt. Etwas, das man länger nicht bekommen hat und hofft darauf, hat eine ganz andere Wirkung, wenn es kommt, wie wenn man es schnell serviert bekommt. Ich wollte eine Stelle vorlesen, und zwar aus Psalm 63, Vers 2. Da schreit David: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Und in dem Zustand sind wir manchmal. Trocken, dürr und kein Regen. Und man hofft darauf. Es gibt auch eine andere Stelle, dass Hoffnung, die sich verzögert, das menschliche Herz ängstet. Das macht Angst, wenn Hoffnung sich nicht einstellt, wenn sich etwas nicht erfüllt, wenn sich etwas verzögert. Das muss man aushalten lernen vielleicht. Aber dann, wenn Gott kommt und wenn Gott diese Veränderung bringt, dann heißt es wie in Hesekiel 36, 26, ich will sie und alles, was sie um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zur rechten Zeit. Das sollen gnädige Regen sein. Das sind dann geistliche Regen. Und es gibt nichts Schöneres, wenn es wochenlang trocken ist und dann kommt dieser erlösende Regen von Gott. Aber wir müssen hoffen auf Gott. Und ich wollte die Predigt beschließen mit einer Stelle, einer meiner Lieblingsstellen, die mir ein Bruder in Berlin damals als ganz junger Christ war, gezeigt hat. In Jesaja 30, Vers 15, hier spricht Gott der Herr, der Heilige Israels, der sagt, wenn ihr umkehret und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Still sein und hoffen macht stark. Ich habe gestern mit Karin einen Büchertisch gemacht und ich hatte überhaupt keine Lust. Und irgendwie hatte ich bei Karin auch so einen Eindruck, so wirklich Lust haben wir nicht. Aber jetzt sind wir schon da, jetzt machen wir das. Und haben uns da rausgestellt und wir haben kein großes Theater gemacht. Wir haben uns da hingestellt am Büchertisch. Kommt jemand, kommt du nicht, ist egal. Und wir hatten mehrere tolle Gespräche. Leider ist jetzt keiner gekommen von den Zusagen, ist aber egal. Wir hatten mehrere tolle Gespräche und wir haben einfach gemerkt, wir waren da. Und es war gut. Und für mich persönlich war das gestern Nachmittag ein schöner Arbeitstag. Ich habe mich gefreut darüber, auch etwas getan zu haben und gemerkt, Gott ist da. Auch wenn man gerade keine Lust hat, auch wenn es gerade nicht so gut ist, Gott ist immer da. Und er gibt immer das Zeichen, dass die Hoffnung auf ihn nicht umsonst ist. Und das kann in Kleinigkeiten passieren. Wir sollen still sein und hoffen auf Gott. Es sind mehrere Dinge, die hier in der Gemeinde nicht in Ordnung sind und die nicht gut sind. Und wir haben verschiedene Ansätze, wie wir etwas lösen müssen. Das Wichtigste, was wir brauchen, das, was ganz oben steht, oben stehen soll bei uns, hoffen auf Gott, dass er uns führt und dass er uns die Wege leitet, die wir gehen müssen. Das ist das Wichtigste für uns. Still sein und hoffen. Und er wird die Veränderungen herbeiführen. Amen.